Thomas. Vor 1,5 Wochen war bekanntlich Himmelfahrt und ich frage jetzt nicht nach, vor allem bei den Herren, wer sich noch an den Tag erinnert und wenn nein, warum nicht. Wir haben ja an dem Tag nicht nur gefeiert, dass das Bier bezahlbar ist, sondern wir haben vor allem mal gefeiert, dass Jesus vor 2000 Jahren zum himmlischen Vater zurückgekehrt ist, dass sein Leben als Mensch hier auf dieser Erde damit zu Ende gegangen ist und Jesus aber trotzdem heute immer noch lebendig ist, spürbar gegenwärtig ist, dass man in Beziehung leben kann mit ihm. Also Jesus ist damit nicht gestorben und Geschichte, sondern der lebendige Gott ist immer noch der lebendige Gott. Und das haben wir gefeiert vor 1,5 Wochen. Und mit diesem Ereignis, mit dieser Himmelfahrt von Jesus beginnt ja auch die Apostelgeschichte, diese Beschreibung in der Bibel, die Geschichte der ersten Christen, nachdem Jesus zum Vater zurückgekehrt ist. Und am Anfang dieser Apostelgeschichte lesen wir von einer Handvoll Männer und Frauen, die 7 Wochen lang ja eigentlich eine emotionale Achterbahnfahrt hinter sich gebracht haben. 7 Wochen vor diesem Ereignis zu Pfingsten, also dem Tag, den wir heute feiern, ist der Mann hingerichtet worden, dem sie versprochen haben, ihm nachzufolgen, komme, was da wolle, und für den sie ihr gesamtes bisheriges Leben aufgegeben haben. Und ich glaube, man kann sich da sehr gut reinversetzen, wenn sowas passiert, da sitzt man dann schon erstmal da und fragt sich ja, war das jetzt alles umsonst, was ich hier 3 Jahre lang wirklich zutiefst geglaubt habe, was der Inhalt meines Lebens war? Ist es jetzt vorbei? Ist alles Geschichte? Sind wir wieder mal auf einen reingefallen, der von sich behauptet hat, jemand zu sein, der er nicht wirklich war? Und dann diese Auferstehung. Jesus hat es immer wieder angekündigt, aber für viele von den Jüngern kam das trotzdem total überraschend. Eigentlich konnten sie es erst glauben, als sie es wirklich gesehen haben. Manche mussten Jesus erst mal anfassen, um wirklich glauben zu können, dass Jesus auferstanden ist, so wie er es immer wieder vorausgesagt hat. Und für einige von den Jüngern, oder eigentlich für alle von den Jüngern, ist da natürlich wieder neue Hoffnung da gewesen und bei manchen auch alte Hoffnungen, die auf einmal wieder da waren. Sie sind zu Jesus hingegangen und haben gefragt, Jesus, ist jetzt die Zeit gekommen, an dem du das israelitische Reich wiederherstellst? Kommt jetzt endlich dieser Messias, der den Römern in den Hintern tritt, der hier endlich aufräumt, der das Reich Davids wieder aufrichtet? Und alle Welt muss bekennen, dass Israel das erwählte Volk Gottes ist. Und dann kommt auch wieder alles anders. Jesus wird in den Himmel entrückt und irgendwo sind die Jünger wieder allein. Aber Jesus gibt ihnen eine Verheißung mit, als er zum Vater zurückkehrt. Er sagt zu ihnen, in wenigen Tagen werdet ihr mit dem Heiligen Geist getauft werden. Und er wird euch die Kraft geben, Zeugen zu sein, hier in Jerusalem und bis an die Enden der Welt. Und sicher werden sich die Jünger gefragt haben, ja, was heißt denn das mit dem Heiligen Geist getauft? Wie sieht das aus? Was passiert da? Wie muss man sich das vorstellen? Ich meine, ist ja schon irgendwie spannend. Und Jesus sagt, das wird in wenigen Tagen passieren. Das ist nicht irgendwann mal so am Ende der Zeit oder so, sondern hey, rechnet mal damit. Bleibt mal schön hier in Jerusalem. Das dauert nicht mal lange, bis das passiert. Und wie gesagt, 10 Tage nach Himmelfahrt, war es ja dann auch soweit. Die Apostelgeschichte erzählt, die Jünger Jesu waren wieder am selben Ort versammelt in Jerusalem. Plötzlich setzt vom Himmel her ein Rauschen ein wie von einem gewaltigen Sturm. Das ganze Haus, in dem sie sich befanden, war von diesem Brausen erfüllt. Gleichzeitig sahen sie so etwas wie Flammenzungen, die sich verteilten und sich auf jeden einzelnen von ihnen niederließen. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und sie begannen in fremden Sprachen zu reden. Jeder sprach so, wie der Geist es ihm eingab. Wegen des Pfingstfestes hielten sich damals fromme Juden aus aller Welt in Jerusalem auf. Als nun jenes mächtige Brausen vom Himmel einsetzte, strömten sie in Scharen zusammen. Sie waren zutiefst verwirrt, denn jeder hörte die Apostel und die, die bei ihnen waren, in seiner eigenen Sprache reden. Fassungslos riefen sie, sind das nicht alles Galiläer, die hier reden? Wie kommt es dann, dass jeder von uns sie in seiner Muttersprache reden hört? Und dieses Pfingstereignis verwandelt das verlorene Häufchen von Männern und Frauen in Zeugen, die mutig und leidenschaftlich das Evangelium vertreten, die dieses Evangelium leben. Und Petrus stellt sich am gleichen Tag noch auf eine Apfelsinenkiste irgendwo mitten in der Straße und hält eine mitreißende Predigt, durch die 3000 Menschen zum Glauben kommen. Es war ein Tag, die Geburt der Kirche, und ein Tag, der diese Jünger grundlegend verändert hat, und eine Kraft, die uns bis heute von Gott geschenkt ist und zur Verfügung steht. Diese lebensverändernde Kraft, die selbst aus dem verlorensten Häufchen von Männern und Frauen eine Truppe machen kann, die so leidenschaftlich, so mutig eintritt für die Sache Gottes, dass dadurch eigentlich das römische Weltreich jetzt in historischen Abschnitten gesehen innerhalb kürzester Zeit umgekrempelt wird. Ich hatte so auf meinem persönlichen Weg mit Jesus ein paar Mal die Gelegenheit, ja, Segnungszeiten oder ähnliche, ja, Dinge mitzuerleben, wo der Heilige Geist wirklich stark gewirkt hat. Teilweise an mir selber, teilweise an anderen Menschen, die dort mit dabei waren. Und es war jetzt sicher kein Vergleich zu diesem Ereignis in der Apostelgeschichte. Also die Erweckung ist dann nicht gleich ausgebrochen. Und es ist auch klar, ich denke, solche Erlebnisse mit dem Heiligen Geist, die müssen auch immer irgendwo einhergehen mit so einer geerdeten Nachfolge. Also nicht einfach nur dem nächsten Kick hinterherrennen und irgendwie so eine völlige Weltfremdheit. Da gehört auch irgendwo eine ausgewogene Lehre dazu, die auch fundiert ist, die auch auf der Bibel wirklich gründet. Aber nichtsdestotrotz, ich denke, solche Erlebnisse mit dem Heiligen Geist, die einen einfach auch mal ganz schön flashen können, sind trotzdem immer wieder gut, weil sie öffnen einfach unseren Horizont auch für geistliche Realitäten. Sie zeigen uns immer wieder, dass das, was wir aus eigener Kraft tun können, nicht das ist, was Gott mit seiner Kraft tun kann. Und deswegen ist es immer wieder mal gut, auch wirklich solche Zeiten zu erleben, wenn der Heilige Geist wirklich in Bewegung ist, wenn wirklich krasse Dinge passieren. Ich weiß, als ich das erste Mal erlebt habe, da hat mich das auch ganz schön herausgefordert. Da war ich froh, dass so ein paar erfahrenere Christen dabei waren, die da offensichtlich recht gelassen damit umgegangen sind. Und das hat mir geholfen, dann auch gelassen zu sein. Aber es war gut, sowas mal zu erleben. Und wenn wir jetzt diesen Bericht lesen im zweiten Kapitel der Apostelgeschichte, den ich jetzt gerade eben auch vorgelesen habe, dann hat man so den Eindruck, dass solche Erlebnisse mit dem Heiligen Geist ja immer wieder sehr unvermittelt in diese Welt hereinbrechen, so quasi wie ein Gewitter, das aus heiterem Himmel kommt. Ich meine, das steht ja irgendwo auch da in dem Text. Lukas schreibt, plötzlich setzte vom Himmel her ein Rauschen ein, wie von einem gewaltigen Sturm. Ja, wie ein Gewitter aus heiterem Himmel. Ich finde so, dieses Bild vom plötzlichen Sturm, das beschreibt sicher vieles, was einfach so sich tatsächlich abgespielt hat. Ich finde es aber insofern auch ein kleines bisschen problematisch, weil es, ja, finde ich, so zwei Assoziationen weckt, zwei Gedanken hervorruft, die vielleicht nicht ganz so hilfreich sind, wenn wir über den Heiligen Geist nachdenken. Ich denke, die eine Assoziation ist, dass so ein plötzlicher Sturm ja auch irgendwo was Bedrohliches ist. Ich weiß nicht, ob dir das schon mal passiert, dass du irgendwo unterwegs warst und dann bricht plötzlich ein Sturm los. Das ist so eine Situation, der entzieht man sich dann lieber. Hey, mal gucken, dass wir ins Trockene kommen. Also irgendwie so mit einer guten Tasse Kaffee und einem schönen Buch im Wintergarten finde ich einen Sturm spannend. Aber irgendwo da draußen muss ich das jetzt nicht unbedingt erlebt haben. Also plötzliche Stürme haben was Bedrohliches. Und ich glaube einfach, dass es immer wieder Christen gibt, für die ist so diese Vorstellung, solche Erfahrungen mit dem Heiligen Geist zu machen, auch irgendwie so was, ja, was Unwägbares, was vage Bedrohliches, wo man sagt so, ich weiß nicht unbedingt, ob ich das wirklich erleben will, wenn der Heilige Geist krasse Dinge tut. Und da kann es ganz unterschiedliche Gründe dafür geben, warum das manchen Leuten so geht. Manche haben das vielleicht einfach erlebt, dass Menschen versucht haben, solche Erlebnisse durch Druck und Manipulation künstlich herbeizuführen und sagen einfach, ne, also sehr zu Recht, sowas brauche ich nicht, dass Menschen mich dann noch schubsen, damit ich ja auch mal umgefallen bin und dann tun wir hinterher so, als ob das der Heilige Geist war. Sowas schreckt Menschen ab und aus gutem Grund. Oder vielleicht ist es auch so, dass man Menschen kennengelernt hat, die vielleicht tatsächlich was mit dem Heiligen Geist auch erlebt haben, aber die irgendwo so, wie soll ich sagen, so ein gesundes Mindestmaß an Bodenhaftung darüber verloren haben, wo man einfach merkt, also ja, die bewegen sich jetzt in irgendwelchen Sphären, das hat jetzt nichts mehr mit irgendwie tatsächlichem Leben und irgendwie auch was weiß ich zu tun. Und auch sowas schreckt Leute ab. Oder vielleicht ist es ganz einfach, dass man Menschen kennengelernt hat, die einen bestimmten Stil haben, in dem sie ihre Spiritualität leben. Und der Stil, der muss gar nicht schlecht sein, der muss nicht unbiblisch sein oder falsch oder irgendwas. Es ist vielleicht einfach nur nicht mein persönlicher Stil. Und irgendwie habe ich vielleicht den Gedanken, naja, aber wenn ich mich dort auf diesen Heiligen Geist einlasse, auf solche Erfahrungen, ja, muss ich dann genauso sein, muss ich dann genau diesen Stil leben. Und das ist so ein bisschen die Sorge, dass vielleicht der Heilige Geist nicht willens oder nicht in der Lage ist, einfach mir auf die Art zu begegnen, die mir entspricht und für die ich einfach von Gott geschaffen bin. Und solche Vorbehalte, auch solche, ich nenne es mal, solche falschen Vorbilder in Anführungszeichen, das ist eigentlich total schade, wenn das unseren Zugang zum Heiligen Geist prägt. Weil die Bibel uns ganz klar sagt, der Heilige Geist, das ist eigentlich nicht irgendwie so was Unwägbares, Bedrohliches. Der Heilige Geist ist eigentlich von Gott gesandt, weil er ein Fürsprecher für uns ist. Weil er jemand ist, der uns tröstet, der uns ermutigt, der uns zur Seite steht, wenn es schwierig ist. Paulus schreibt im 1. Korintherbrief, Gott hat uns seinen Geist ins Herz gegeben als Anzahlung für das, was er uns noch schenken will. Glaubst du, dass Gott dir irgendwann im Himmel gute Dinge zukommen lassen möchte? Glaubst du, dass es im Himmel schön wird? Und Paulus sagt, dieser Heilige Geist, das ist eine Anzahlung, das ist ein Vorgeschmack für das Schöne, was Gott für dich bereit hat, wenn du mal im Himmel bist. Im Römerbrief schreibt Paulus, der Geist tritt für die, die zu Gott gehören, so ein, wie es vor Gott richtig ist. Also es bedeutet, wenn du herausgefordert bist, bist nicht nur du, der zu Gott schreit, der zu ihm betet und sagt, hey Gott, bitte mach was, hilf mir. Der Heilige Geist selber steht vor dem Vater im Himmel und tritt für dich ein und betet für dich und sagt, Vater, greif ein, mach was, segne diesen Menschen. Und ebenfalls im Römerbrief schreibt Paulus, der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, sodass ihr von Neuem in Angst und Furcht leben müsstet. Er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht und durch ihn rufen wir, wenn wir beten, Abba, Vater. Und Abba, das wissen die meisten, das ist so das aramäische Wort für Papa, also nicht irgendwie Herr Vater, große, strenge Autorität, sondern der Abba, das ist der, zu dem du auf den Schoß kriechst, so wie es auch die Tine gesagt hat, wenn es einfach mal richtig ätzend ist und du sagst, also irgendjemand sollte mich jetzt mal in den Arm nehmen, dann ist der Abba, der Papa, die Person, zu dem man geht. Oder die Mama natürlich, aber in dem Fall spricht Paulus vom Abba, vom Vater. Und er fährt fort, ja, der Geist selbst bezeugt es uns in unserem Innersten, dass wir Gottes Kinder sind. Also es bedeutet diese tiefe Gewissheit, einfach zu sagen, hey, ich bin Gottes Sohn, an mir hat er wohlgefallen, er segnet mich, er glaubt an mich, er will Gutes für mich. Das ist eine Gewissheit, die der Heilige Geist in unserem Herzen bestärkt, hervorruft. Das ist ein geistlicher Prozess. Und deswegen schreibt Paulus auch im Epheserbrief, unterdrückt nicht das Wirken des Heiligen Geistes und verachtet nicht seine Weisungen. Oder um es frei nach den Narnia-Chroniken zu sagen, der Heilige Geist ist nicht zahm, aber er ist gut und wir müssen keine Angst vor ihm haben. Und das ist so die eine Assoziation, die ich im Zusammenhang mit dem plötzlichen Sturm so ein bisschen unglücklich finde. Der Heilige Geist hat nichts Bedrohliches, nichts, wovor wir Angst haben müssen. Das andere ist, so ein plötzlicher Sturm ist ja auch was, wo wir Menschen eigentlich herzlich wenig Einfluss haben. Ich meine, so ein Sturm kommt oder er kommt eben nicht, aber ob das passiert, da habe ich als Mensch nicht den geringsten Einfluss drauf. Und ich denke so, wir haben manchmal eine ähnliche Erwartung, was so das Wirken des Heiligen Geistes angeht. So, naja, der Heilige Geist kommt oder er kommt halt nicht, aber wir haben da eigentlich relativ wenig Einfluss drauf, ob das so ist. Und mich beschäftigt doch die Frage, ja, wie ist das eigentlich? Haben wir keinen Einfluss darauf, ob der Heilige Geist wirkt, wie stark er wirkt, was wir mit ihm erleben. Und wenn man dort in die Bibel reinguckt, dann ist relativ klar, jeder Nachfolger von Jesus hat den Heiligen Geist empfangen. Paulus schreibt im Römerbrief, wenn Christus in euch ist, dann habt ihr aufgrund der Gerechtigkeit, die Gott euch schenkt, den Geist empfangen und mit ihm das Leben. Also jeder, der wirklich von Herzen eine Entscheidung trifft, Jesus nachzufolgen, empfängt diesen Heiligen Geist. Im Übrigen, diese Zitate aus dem Römerbrief, die sind alle aus Römer 8. Also wer sich informieren will, was Paulus über den Heiligen Geist zu sagen hat, der findet in diesem 8. Kapitel des Römerbriefs einfach ganz, ganz viele wichtige Sachen. Also lohnt sich mal, auch ein Stück durchzulesen, diesen Brief. Jedenfalls, jeder Nachfolger von Jesus hat diesen Geist empfangen und dieser Geist ist souverän. Er weht, wo er will, er weht, wie er will. Und natürlich haben wir als Kinder Gottes ja keine Möglichkeit, es gibt keine Methode, keinen Zaubertrick, keine Formel, mit dem wir irgendwie so beliebig über den Heiligen Geist verfügen können, indem wir machen können, dass der Heilige Geist was tut. Aber ich denke, wir haben einen großen Einfluss darauf, ob sich der Heilige Geist in unserem Leben, in unserer Gemeinde, in unserem Umfeld wohlfühlt oder ob das für den Heiligen Geist auch manchmal ganz schön herausfordernd ist, so gefühlsmäßig an unserer Seite zu sein. Klingt jetzt wie eine steile These, aber auch das sagt die Bibel klipp und klar. Paulus schreibt im Epheser 4, achtet darauf, den Heiligen Geist nicht durch euer Verhalten zu betrüben. Die neue Genfer Übersetzung schreibt hier, macht ihn nicht traurig, was so ein bisschen greifbarer ist als dieses alte Wort betrüben. Und in diesem Sinn, denke ich, haben wir schon die Möglichkeit, das Wirken des Heiligen Geistes zu behindern, vielleicht sogar zu verhindern im Extremfall. Und auch dort ist dieses Bild vom Sturm irgendwo eine falsche Assoziation, weil dem Sturm ist es relativ egal, wie du dich verhältst, er kommt oder er kommt nicht. Aber die Bibel sagt uns relativ klar, dem Heiligen Geist ist es nicht egal, wie du dich verhältst. Er wird dich deswegen nicht verlassen, er lebt in deinem Herzen, aber wir können den Heiligen Geist traurig machen oder wir können dafür sorgen, dass der Heilige Geist gerne an unserer Seite ist und es wird Auswirkungen haben, wie sehr der Heilige Geist in unserem Leben wirken wird oder wie wenig eben nicht. Und ich möchte gern mit euch gemeinsam nochmal in die Apostelgeschichte reingucken und dort einfach mal nachschauen, was prägt denn eigentlich dieses Verhalten der Jünger in der Zeit, bevor der Heilige Geist ausgegossen worden ist. Weil ich einfach finde, wir sehen dort diese beiden Aspekte. Wir sehen auf der einen Seite, dass Gott einen Plan hatte, einen souveränen Plan, Ausgießung des Heiligen Geistes. Und das konnten die Jünger nicht Kraft ihrer Wassersuppe herbeiführen. Insofern hatten sie erstmal keinen Einfluss drauf. Ich glaube aber auch, dass dieses plötzliche Ereignis im Vorfeld begleitet war von einer ganzen Reihe von Dingen, die dem Heiligen Geist, die einfach dafür gesorgt haben, dass sich der Heilige Geist in der Mitte der Jünger wohlgefühlt hat. Und das will ich gern so im letzten Drittel der Predigt, im zweiten Teil, damit euch genauer angucken. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, könnt ihr sie gerne mal aufschlagen im Apostelgeschichte Kapitel 1. Apostelgeschichte Kapitel 1. Und ich möchte da einfach mal so ein paar Verse draus lesen, ist jetzt nicht sozusagen ein geschlossenes Zitat aus dem ersten Kapitel, sondern so ein paar Verse, die sich ja einfach darauf beziehen, was die Jünger getan haben in den 10 Tagen, bevor der Heilige Geist ausgegossen worden ist. Und zwar schreibt dort Lukas, der Verfasser der Apostelgeschichte, bevor Jesus in den Himmel aufgenommen wurde, gab er den Aposteln, die er ausgewählt hatte, unter der Leitung des Heiligen Geistes Anweisung für die Zeit nach seinem Weggang. Ist auch interessant, also der Heilige Geist gibt nochmal Anweisungen, wie seine eigene Ausgießung vonstatten gehen sollte. Und Jesus sagt dort zu den Jüngern, er wies sie an, Jerusalem vorläufig nicht zu verlassen, sondern die Erfüllung der Zusage abzuwarten, die der Vater ihnen gegeben hatte. Und nachdem Jesus dann zum Vater zurückgekehrt ist, schreibt Lukas, in Jerusalem gingen die Jünger in den großen Raum im Obergeschoss jenes Hauses, das ihnen schon bisher als Treffpunkt gedient hatte und wo sie von jetzt an ständig zusammenkamen. Sie alle beteten anhaltend und einmütig miteinander. Und so in diesen paar, ja, eher kurzen Versen entdecke ich so vier Aspekte im Verhalten der Jünger, von denen ich wirklich glaube, dass sie maßgeblich dazu beitragen, dass sich der Heilige Geist in ihrer Mitte wohlgefühlt hat und von denen ich eben auch glaube, dass wir darauf achten können, wenn wir wollen, dass sich der Heilige Geist in unserem Leben, in unserer Mitte wohlfühlt. Der erste Aspekt ist folgender. Die Jünger wussten mit Sicherheit nicht, wie diese Taufe im Heiligen Geist konkret ablaufen wird. War sicher ein spannendes Thema für sie, aber ich bin sicher, sie hatten einen Hunger nach dem, was Gott in den nächsten Tagen vorhatte. Sie hatten eine Erwartung, dass da irgendwas passieren wird, und sie hatten eine Leidenschaft dafür, einfach diesen Weg mit Gott weiterzugehen, den Jesus mit ihnen vor 3 Jahren begonnen hatte. Ich glaube, die sind nicht einfach nur rumgesessen und haben gesagt, naja, wir haben ja eh nichts Besseres zu tun. Da war Hunger da, Leidenschaft, Erwartung, Spannung, was wird da jetzt kommen? Und aus Sicht des Heiligen Geistes, glaube ich, ist es so ein bisschen, wie es auch jeder von uns kennt, wenn du irgendwie auf eine Party gehst. Das macht einfach einen großen Unterschied, ob du zur Tür reinkommst und du merkst, hey, Leute freuen sich, dich zu sehen, haben vielleicht schon gewartet, ja Mensch, wo bleibt er denn? Wollte der nicht auch kommen? Und sag, hey, großes Hallo, wie geht's dir? Erzähl mal. Oder ob du zur Party kommst und du merkst, eigentlich ist es Leuten relativ egal, ob du jetzt auch dabei bist oder nicht. Oder vielleicht spürst du sogar so ein bisschen, dass Leute, naja, vielleicht nichts sagen, aber so insgeheim denken, so, naja, also dass der jetzt noch kommt, das hätte ich jetzt auch nicht unbedingt gebraucht. Hey, auf welcher Party fühlst du dich wohler? Wo gehst du lieber hin? Und Gott hat uns in seinem Ebenbild geschaffen. Ich glaube, dem Heiligen Geist geht es in dem Moment nicht so viel anders. Wo sich Menschen freuen, wo sie gespannt sind, wo sie darauf warten, dass er kommt und was tut, da fühlt er sich wohler als in Gruppen und Kreisen, wo Leute sagen, naja, egal, oder vielleicht eigentlich wäre es mir ja lieber, wenn er nicht käme, weil wer weiß, was dann passiert. Ich glaube übrigens auch, dass das einer der maßgeblichen Gründe ist für diesen Konferenzeffekt. Ich nenne es mal so, vielleicht kennst du das auch. Du fährst zu irgendwelchen Konferenzen, wow, und da geht richtig die Post ab. Cooler Lobpreis, du wirst von Gott berührt. Starke Segnungszeiten, da geht richtig was ab. Und warum ist das so, dass anscheinend auf Konferenzen manchmal so sehr viel mehr passiert, als wir das aus unseren ganz normalen Gottesdiensten kennen? Liegt es jetzt wirklich nur daran, dass da besonders tolle Redner eingeladen sind und dass es vielleicht eine besonders großartige Band ist, die da spielt? Und naja, klar, irgendwo hat es auch einen Einfluss, keine Frage. Aber wisst ihr, ich glaube, geistlich gesehen ist einer der maßgeblichsten Gründe dafür, dass manchmal auf Konferenzen so viel geht, dass da einfach Leute zusammenkommen, die wirklich diesen Hunger und diese Erwartung haben. Weil, ich meine, frag dich selber, fährst du 300 Kilometer und gibst dann 200 Euro Teilnahmegebühr aus, wenn du eigentlich nichts erwartest und auch nichts willst? Nee, da ist ein Saal voll von Leuten, die sagen, hey, ich wünsche mir diese Begegnung, ich erwarte, dass dort was passiert. Und ich glaube, das ist eine Atmosphäre, in der sich der Heilige Geist besonders wohlfühlt. Und einer der Hauptgründe dafür, warum manchmal auf Konferenzen eben scheinbar so viel mehr geht, als das in so ganz normalen Gottesdiensten der Fall ist. Also das ist in meinen Augen der erste Aspekt, der eine ganz, ganz große Rolle spielt, ob sich der Heilige Geist wohlfühlt und ob er stark wirkt oder vielleicht manchmal auch nicht so stark wirkt. Haben wir wirklich diesen Hunger, diese Erwartung, diese Leidenschaft, dass er kommt und dass er was tut? Oder ist es uns eigentlich eher egal oder haben wir vielleicht innerlich eher so ein kleinen Widerstand dagegen. Der zweite Aspekt hat was zu tun mit diesem, ja, ich verwende mal das Vineyard-Schlagwort, Jesus-mäßiger Lebensstil. Man kann das auch Heiligung nennen, klingt nicht ganz so cool. Wir nennen es dann Jesus-mäßiger Lebensstil, aber das ist genau die Idee, die dort dahinter steckt. Wir lesen von den Jüngern in den 10 Tagen zwischen Himmelfahrt und Pfingsten, dass sie eine gute Gemeinschaft hatten, und dass sie anhaltend und einmütig gebetet haben. Und ich versuche mich jetzt mal so ganz praktisch, mir diese 10 Tage vorzustellen. Ich bin mir relativ sicher, die Jünger hatten gefühlte 1000 Theorien, wie diese Taufe aussehen wird und was es für eine Bedeutung haben wird und wie es dann hinterher weitergehen wird. Und dann waren sie auch noch 10 Tage lang auf wirklich engem Raum zusammen. Wir lesen dort im ersten Kapitel, es waren teilweise 120 Leute, die dort in einem Raum zusammen waren. Und ich denke, so diese Kombination, 1000 Theorien und viele Menschen auf engem Raum, das ist mehr als genug Zeit, um sich wirklich heillos zu zerstreiten, sich zu fetzen und zu sagen, ja, will ich wirklich mit dem und der hat doch völlig falsche Ansichten und lalala. Also ich meine, wir haben heute die Bibel, wo wir nachlesen können und wir kriegen das wunderbar hin, dass wir uns mit irgendwelchen anderen Christen nicht an einen Tisch setzen, weil die doch völlig daneben liegen. Aber offensichtlich war bei den Jüngern die gegenseitige Achtung und Wertschätzung eine höhere Priorität als das Bedürfnis, Diskussionen zu gewinnen. Und da geht es gar nicht darum, dass die alle einer Meinung gewesen sein müssen. Wie gesagt, das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass sie alle das Gleiche erwartet haben oder so. Sondern es war eine grundsätzliche Bereitschaft da zu sagen, hey, und wenn wir andere Meinungen haben, wir sind beide mit Jesus unterwegs, wir sind Kinder Gottes und wir können uns immer noch an einen Tisch setzen und beten, dass der Wille Gottes passiert. Wir können uns unter die Herrschaft Gottes stellen. Und diese Einheit hat eine höhere Priorität, als eben Diskussionen zu gewinnen. Und das ist ein Ausdruck von Jesus-mäßigem Lebensstil. Ich habe ja vorher schon diesen Vers zitiert aus dem Epheserbrief, betrübt nicht den Heiligen Geist. Und dieser Vers steht ganz genau in diesem Zusammenhang. Epheser 4, die Verse 25 bis 32, dort schreibt Paulus, hört auf zu lügen und sagt einander die Wahrheit, weil wir alle zusammengehören. Sündigt nicht, wenn ihr zornig seid und lasst die Sonne nicht über euren Zorn untergehen. Gebt dem Teufel keine Möglichkeit, durch den Zorn Macht über euch zu gewinnen. Wer ein Dieb ist, soll aufhören zu stehlen. Er soll seine Hände zu ehrlicher Arbeit gebrauchen und dann anderen, die in Not sind, großzügig geben. Verzichtet auf schlechtes Gerede, sondern was ihr redet, soll für andere gut und aufbauend sein, damit sie im Glauben ermutigt werden. Achtet darauf, den Heiligen Geist nicht durch euer Verhalten zu betrüben. Denkt vielmehr daran, dass ihr sein Siegel tragt und dadurch die Gewissheit habt, dass der Tag der Erlösung kommen wird. Befreit euch von Bitterkeit und Wut, von Ärger, harten Worten und übler Nachrede sowie jeder Art von Bosheit. Seid stattdessen freundlich und mitfühlend zueinander und vergebt euch gegenseitig, wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Und ich glaube, es geht hier gar nicht um die Frage, ob Christen mal unterschiedlicher Meinung sein dürfen. Paulus schreibt hier noch nicht mal, seid nicht zornig, sondern Paulus sagt, sündigt nicht in eurem Zorn. Also es ist immer die Frage, wie gehen wir mit solchen Herausforderungen um? Ich glaube, der springende Punkt ist hier auch nicht, ob wir ein perfektes Leben führen, in dem es einfach gar keine Sünde mehr gibt und erst dann ist der Heilige Geist irgendwie happy mit uns. Sondern der springende Punkt ist, ist es uns ein echtes Anliegen, so einen geheiligten Lebensstil zu pflegen? Streben wir danach, dass es in unserem Leben keine Sünde mehr gibt, selbst wenn es immer mal wieder passiert? Oder gibt es vielleicht so Bereiche in unserem Leben, da haben wir uns halt arrangiert damit und sagen, ja, ist halt so, komme ich halt nicht dagegen an. Was soll man schon machen? Und ich denke, worum es Paulus hier geht und worum es dem Heiligen Geist geht, ist dieses Dranbleiben, dieses Streben nach einem geheiligten Lebensstil. Ich habe also meine ersten 9 Jahre in Dresden, in Friedrichstadt gelebt, in einem Haus, das, ja, sag ich mal, soziologisch eine interessante Zusammensetzung aufgewiesen hat. Also sprich, da gab es echt eine ganze Reihe wirklich netter Leute und da gab es aber auch ein paar Leute, die waren echt herausfordernd. Da lief dann schon mal irgendwie nachts um 3 in gesteigerter Lautstärke der Holzmichel, und zwar in Endlosschleife. Ja, also ich fand es auch spannend, du kannst 20 Jahre mit Jesus unterwegs sein und musst trotzdem manchen Gewaltfantasien sehr aktiv widerstehen. Ja, das waren dann auch Leute, die lassen auch durchaus mal, auf gut Deutsch gesagt, ihren Hund ins Treppenhaus kacken und machen es nicht weg und all solche Sachen, wo du halt echt denkst, weißt du, eigentlich war das eine coole Studentenbude, gegen die Wohnung selber war nichts zu sagen, aber trotzdem, wenn du solche Nachbarn hast, hey, du fühlst dich irgendwann nicht mehr wohl im Haus, du hast keinen Bock mehr, neben solchen Leuten zu leben. Und ich habe schon, mir war das wirklich ein Anliegen, auch für die zu beten, jetzt nicht im Sinne von, ja, kennt ja so dieses arrogante Gebet von oben runter gar nicht, sondern einfach, weil ich gesehen habe, hey, das sind Leute, die haben wirklich Herausforderungen in ihrem Leben. Es gibt auch irgendwo Gründe, warum die sich so verhalten, wie sie sich verhalten. Und es war mir ein ehrliches Gebet zu sagen, hey, Jesus, ich wünsche mir, dass denen Gutes passiert in ihrem Leben, dass sie einfach irgendwie auf einen grünen Zweig kommen und dass all diese Aggressionen, was da so in ihnen steckt, dass sie das wirklich auf eine gute Art und Weise hinter sich lassen können. Aber ich kann euch sagen, das war manchmal ganz schön herausfordernd, auf diese Art zu beten und nicht zu sagen, Herr, mach, dass der Vermieter sie rausschmeißt. Und worauf ich raus will mit diesem heiteren Schwank aus meiner Jugend, ist einfach nur Folgendes. Wenn wir Bereiche in unserem Leben haben, wo es uns eigentlich gar nicht wichtig ist, was Gott dazu zu sagen hat, dann ist es, glaube ich, manchmal für einen Heiligen Geist ein ziemlich ähnlicher Effekt, zu sagen, hey, irgendwie, da mag es andere Bereiche in diesem Leben geben, wo es schön und super und alles ist, aber wenn es da so ein, zwei Wohnungen gibt, wo es also wirklich übel zugeht, dann fühle ich mich irgendwie auch im ganzen Haus nicht mehr so richtig furchtbar wohl. Und ob wir bereit sind, sozusagen in unserem Lebenshaus auch so ein Stück weit Ordnung zu halten oder ob es Bereiche gibt, wo es uns egal ist, das hat einfach einen Einfluss drauf, ob der Heilige Geist stark wirken wird oder ob er es eher nicht so sehr tun wird. Dritter Aspekt ist das Thema Gehorsam. Ich gucke ein bisschen auf die Uhr und spute mich, damit sie auch zum Mittagessen kommt. Also dritter Aspekt, Gehorsam. Jesus fordert seine Jünger auf, verlasst Jerusalem nicht. Und menschlich gesehen hätte es eigentlich eine Reihe ziemlich guter Gründe gegeben, Jerusalem zu verlassen. Also mal angefangen damit, dass Jerusalem für die Jünger zu dem Zeitpunkt ein ziemlich gefährliches Pflaster war. Vor 2 Monaten haben sie Jesus ans Kreuz geschlagen, haben ihn hingerichtet und sie waren für jedermann als Galiläer erkennbar, schon allein aufgrund von ihrem Dialekt. Und klar überlegst du dir das so, ja, was passiert denn, wenn einer von diesen Leuten, die dort Jesus ans Kreuz gezerrt haben, ihn dort umgebracht haben, wenn die merken, hey, das ist doch einer von seinen Jüngern. Also Jerusalem war ein ganz schön gefährliches Pflaster. Und dazu kommt, dass viele von den Aposteln auch Fischer waren. Das ist als Fischer gar nicht so leicht, in Jerusalem sein täglich Brot zu verdienen. Also auch dort ist es durchaus eine naheliegende Erwägung zu sagen, na ja, also der Heilige Geist, der schafft es bestimmt auch bis Galiläa, wo ich dann hier mit meinem Boot rausfahren kann und einfach gucken kann, dass ich meinen Lebensunterhalt sinnvoll verdiene. Und trotzdem waren die Jünger gehorsam und sind in Jerusalem geblieben. Und ich glaube, dieser Gehorsam war was wirklich Wichtiges in der Situation, weil ich denke, Gott hat sich bewusst dafür entschieden, diese Ausgießung des Heiligen Geistes in Jerusalem stattfinden zu lassen und nicht irgendwo anders. Da gibt es sicher verschiedene Gründe. Ein Grund dafür ist mit Sicherheit auch, dass Jerusalem, wir haben es vorher gehört, einfach voll war mit Pilgern aus aller Welt. 3000 Menschen sind zum Glauben gekommen. Irgendwo in der Provinz in Galiläa hätte es schon allein diese 3000 Menschen gar nicht gegeben. Und das andere ist auch, die sind natürlich nach dem Pfingstfest, nach dem Schabbat, das ist ja das jüdische Fest, das dem zugrunde liegt, sind die wieder irgendwo nach Hause gegangen in aller Welt und haben dort auch so ein Stück weit diesen Samen mitgenommen, der das dann später auch mit ermöglicht hat, dass sich die Kirche so schnell ausgebreitet hat. Und ich denke, das war der Grund, warum der Heilige Geist wollte, dass diese Ausgießung in Jerusalem passiert und nicht irgendwo in Nazareth oder sonst irgendwo, wo es nach menschlichem Ermessen doch vielleicht sicherer und sinnvoller und was auch immer gewesen wäre. Und für uns heute ist so mein Learning daraus, wenn der Heilige Geist irgendwo stark wirkt, wenn wirklich was abgeht, dann macht das Gott auch nicht irgendwie als Show und dass wir mal so ein bisschen einen Kick rausziehen können oder so, sondern wenn Gott besonders wirkt, dann eigentlich auch immer, weil er wirklich was vorhat in dem Moment, weil er was plant. Und ich denke, wenn wir manchmal wenig erleben vom Wirken des Heiligen Geistes, dann ist es vielleicht manchmal auch klug, so ein bisschen zu hinterfragen und zu prüfen, ob vielleicht ein Grund dafür sein könnte, dass wir bewusst oder unbewusst keine Priorität für diesen Plan Gottes haben. Dass es einfach keine Priorität für unser Leben hat, was Gott mit uns und durch uns tun möchte. Und es kann vielleicht sein, weil wir den Plan vielleicht irgendwie ein bisschen ablehnen, weil wir sagen, das macht uns Angst oder wir wissen nicht, wie es sein soll oder wovon werde ich leben oder all so praktische Erwägungen. Oder manchmal kann es vielleicht auch einfach sein, dass 1000 andere Dinge in unserem Leben genauso wichtig sind wie das, was Gott eigentlich mit uns tun möchte hier und heute. Und wie gesagt, das sind auch Dinge, die oft einfach unbewusst ablaufen. Aber in jedem Fall ist unsere Bereitschaft, uns in diesen Plan Gottes einzuklinken, hat einen großen Einfluss darauf, wie sehr auch der Heilige Geist in unserem Leben wirken wird oder wie sehr wir das möglicherweise nicht erleben werden. Muss nicht dieser Grund sein, kann durchaus dieser Grund sein. Und schließlich der vierte Aspekt, das ist das Thema Gebet. Wir lesen von den Jüngern, sie waren nicht nur in Jerusalem und haben halt die Zeit abgesessen, sondern sie haben anhaltend und einmütig gebetet. Und mit Sicherheit haben sie auch noch manches andere gemacht, als nur zu beten. Aber beten war ein ganz wichtiger Punkt. Und ich glaube einfach, auch das spielt eine enorme Rolle, wie sehr wir den Heiligen Geist erleben oder auch nicht, weil wir es einfach immer mit geistlichen Realitäten zu tun haben. Und es gibt auch eine Gegenseite, die kein Interesse daran hat, dass Gemeinde und einzelne Nachfolger von Jesus Durchbrüche erleben. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir immer wieder dafür beten. Paulus sagt an einer Stelle, das Erste und Wichtigste, wozu ich die Gemeinde auffordere, ist das Gebet. Und ich finde, das ist so eine Stelle, über die stolper ich immer wieder. Ich frage mich manchmal so, wenn du in so einer typischen Gemeinde hergehst und sagst, also Plan A, du stellst dich hin und sagst, Leute, ab heute gibt es keinen Gottesdienst mehr. Oder du sagst Plan B, ab heute gibt es keinen Gebetskreis mehr in der Gemeinde. Was wäre der größere Aufreger? Und dann schaue ich in den Spiegel und denke mir so, naja, also wahrscheinlich würde ich mich persönlich eher darüber aufregen, dass es keinen Gottesdienst mehr gibt. Und Gottesdienst ist auch gut und wichtig und keine Sorge, weder das eine noch das andere ist geplant in der Vineyard Dresden. Aber trotz allem kann man da mal drüber nachdenken, dass Paulus nicht sagt, der Gottesdienst ist das Wichtigste oder was auch immer man sonst als Gemeinde tun kann. Er sagt, das Erste und Wichtigste ist das Gebet. Und wie gesagt, ich glaube, dass auch das einen starken Einfluss hat, wie sehr wir das Wirken des Heiligen Geistes erleben oder eben nicht als Gemeinde. Ja, vier Aspekte, von denen ich einfach glaube, dass die Jünger zur Zeit vor Pfingsten sie gelebt haben und dass sie dem Heiligen Geist auch einfach, ja, wie soll ich sagen, geholfen, das klingt so, die einfach es dem Heiligen Geist ermöglicht haben, sich auch wirklich wohlzufühlen im Kreis der Jünger. Und ich finde das einfach immer wieder gut, auch selber darüber nachzudenken, wie sieht es in meinem eigenen Leben aus, wie leben wir das als Gemeinde? Haben wir wirklich einen Hunger nach dem Heiligen Geist? Streben wir wirklich nach diesem Jesusmäßigen Lebensstil, auch wenn wir manchmal auf die Schnauze fallen, aber ist es uns ein Anliegen, wirklich so zu leben, wie es dem Heiligen Geist gefällt? Sind wir gehorsam dort, wo Gott einfach was mit uns und durch uns tun möchte? Und sind wir auch bereit, immer wieder vor Gott zu kommen und wirklich darum zu beten, dass wir diese Dinge erleben? Und ich möchte uns einfach am heutigen Tag dazu ermutigen, ja, einfach für sich selber zu gucken, ja, wie geht es mir damit? Wie geht es uns als Gemeinde damit? Und ich glaube einfach, das ist ein Schlüssel dafür, hier auch als Gemeinde mehr von dem zu erleben, was Gott für uns vorbereitet hat. Eine Anzahlung dessen, was Gott später uns schenken will, wenn wir im Himmel sind. Amen.